Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Wir sind schon im Halbfinale der Top 14. Das Relegationsspiel ist durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solange wie wir drauf gewartet haben, liegt diese Saison oder das Ende der Saison doch irgendwo sehr schlagartig näher. Können, müssen wahrscheinlich sogar, oder müssen im Rahmen dieses des Kontexts Premieren, bittere Premieren, schöne Premieren und andere interessante Dinge. Wir fangen einfach mal an, Stade Toulousain gegen das Stade Rochelais, das Finale der Top 14 und das Finale des Europäischen Champions Cups der letzten Saison. 33-28 ist es für die amtierenden Meister aus Toulouse ausgegangen. Die 8. Niederlage in Folge für La Rochelle gegen Toulouse, beziehungsweise Toulouses 8. Sieg gegen La Rochelle, formulieren wir es mal ein bisschen positiver. Angstgegner ist, glaube ich, kein allzu großes Wort für dieses Duell. 8. Niederlage in Folge. Es ist jetzt auch 33-28, klingt knapp. Aber La Rochelle hat in den letzten 2 Minuten nochmal 14 Punkte nachgelegt, um es nochmal so knapp zu machen. Da war das Spiel aber schon längst entschieden. Ich meine, wir können jetzt bei Toulouse natürlich wieder darüber reden, ja, Dupont war herausragend, war Weltklasse, Antamak hat klasse gespielt, Ramos war sehr, sehr gut, immer wieder in diese Zehnerrolle gesprungen und hat Spielmacheraufgaben von Antamak übernommen. Die beiden haben sich sehr gut ergänzt, was die Saison ja nicht unbedingt immer der Fall war, aber können uns auch erinnern, dass vorletztes Jahr war es auch tatsächlich so, dass Ramos auf der 10 gespielt hat im Finale und Antamak auf der 12. Also es ist keine Rollenverteilung, die für sie ganz neu ist. Aber die haben sich da sehr, sehr gut ergänzt. Interessant wird's jetzt am Freitag. Da spielt Toulouse gegen Castres im Halbfinale in Nizza. Übrigens beide Halbfinalspiele wieder live auf TV 5 Monde. Natürlich mit französischem Kommentar, es ist der französische Auslandssender, ohne große Vor- und Nachberichterstattung oder Halbzeitanalyse oder was auch immer, aber live und kostenlos. Beide Halbfinalspiele, Freitag, Samstag um 21 Uhr, letzte Woche die beiden Barrage-Spiele ja auch gezeigt, das eine am Samstag live und das am Sonntag ja leider nicht ganz live, sondern erst später, weil vorher noch die Wahlberichterstattung war. Das Duell zwischen Bordeaux und Racing, das habe ich dann tatsächlich nicht mehr geschaut. Da war ich schon durch Twitter gespoilt, wie man so schön sagt. Konnte ich mich nicht zurückhalten. Aber gut, es ist wie es ist. Aber live, wie gesagt, dieses Wochenende, Freitag, Samstag, 21 Uhr. Toulouse gegen Castres. Es ist ja immer die Ansichtssache, ob es ein Derby ist oder nicht. Für Castres ist es ein Derby. Toulouse als der große Nachbar von nebenan hat natürlich die letzten Jahrzehnte mal so getan, als könne der kleine Nachbar nebenan einen gar nicht, ne, das kann ja gar kein Derby sein, wir geben uns ja nicht mit denen ab. Ne? Die können uns ja gar nicht, wir sind Toulouse und die sind Castres. Also, ne, es ist, ne, als Berliner würde ich ja auch sagen, wir haben kein Derby mit Königs Wusterhausen. Ne? Es ist, kann man vielleicht sogar auch bis zum gewissen Grad nachvollziehen, auch wenn sportlich natürlich eine klare Hierarchie gibt im aktuellen Moment, nicht global gesehen, aber aktuell muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass Castres der Favorit in diesem Halbfinalspiel ist. Faszinierend, und vielleicht liest man zu sehr in diese Details rein, aber Antoine Dupont, der sich im Interview nach dem Spiel geweigert hat, den Namen von Castres zu nennen und nicht vom Gegner, sondern vom Feind geredet hat, L'ennemi, war schon interessant. Castres ist ja auch der Verein, in dem er seine ersten Schritte im Profibereich getan hat, kommt zwar ursprünglich aus Auch, aber hat seine ersten Schritte im Profibereich bei Castres gemacht. Ich weiß nicht, ob das generell die Sprache ist, die bei Toulouse verwendet wird, oder ob man jetzt doch bereit ist, das Ganze als Derby anzuerkennen. Keine Ahnung. Vielleicht liest man auch wieder zu viel in diese Details rein, aber das war interessant. Zumal, wie gesagt, wir reden ja immerhin von unserem ehemaligen Verein. La Rochelle wird sicherlich, ja, natürlich sind sie enttäuscht. Also da braucht man gar nicht drum herum reden. Man muss aber auch trotzdem sagen, dass La Rochelle von Beginn Merlin, der Präsident, was Ron O'Gara gesagt haben, was Gregory Aldrit gesagt hat, was Victor Vito gesagt hat, der Fokus ist auf dem Champions Cup. Wir wollen den Champions Cup gewinnen. Wir wollen europäischer Meister werden. Weiß nicht, ob man im Vornherein damit schon mal Erwartungsmanagement betrieben hat, aber sie sind europäischer Meister geworden. Sie haben den Champions Cup gewonnen. Sie hatten ihre riesige, gigantische Feier im alten Hafen. Spektakuläre Bilder. Vor allem, wenn man weiß, wie groß das Ding tatsächlich ist, war ja gefühlt jede zweite Person aus La Rochelle war da im Hafen. Wenn sie sicherlich enttäuscht sind, ist das insgesamt immer noch als sehr, sehr erfolgreiche Saison zu werten. Sie haben ihren ersten großen Titel. Ich denke insgesamt, und ich wiederhole das Wort sehr oft, aber insgesamt werden sie sicherlich trotzdem zufrieden sein. Trotzdem, wenn man sich als wirklich großer Verein etablieren möchte, sollte man vielleicht seine Niederlagenserie gegen Toulouse nicht zweistellig werden lassen. Aber das ist erstmal nur eine Prognose, ne? Nur eine Idee. Da muss sich niemand dran halten, aber im Idealfall, ne, wäre das schon besser. Bordeaux Racing, und da reden wir natürlich auch über Serien Racing, aufgestiegen, möchte nicht lügen, 2009, glaube ich, oder wieder aufgestiegen 2009, seitdem, entweder 2009 oder 2013, warum bin ich da so unsicher, keine Ahnung, ist ja auch egal, jedenfalls seitdem jedes Jahr die Playoffs erreicht, dieses Jahr, aber dann war jetzt auch Schluss. Gegen Bordeaux war das relativ eindeutig eine sehr, sehr maue erste Hälfte. Unglaublich maue erste Hälfte. Da ist nichts passiert. Also wenn ich sage, es ist nichts passiert, ja, es gab zwei Versuche, einmal von Santiago Cordero, sehr schöner Versuch von Bordeaux, kann man nicht sagen, den haben sie gut rausgespielt, und ein Versuch für Racing in der 39. Minute von Max Spring, beziehungsweise wie auch immer man es ausspricht, weil es ja, oder zumindest wird er für die französische Nationalmannschaft spielen, wahrscheinlich jetzt im Sommer erstmal für die Barbarians, und höchstwahrscheinlich wird er dann auch nach Japan mitgenommen werden. Also Max Spring, bin ich nicht ganz sicher. Wie dem auch sei, insgesamt, aber wenn man von zwei Momenten oder von zwei Minuten absieht, war das eine Mauer erste Hälfte. In der zweiten wurde es besser. Ja, Bordeaux dann richtig aufgedreht, am Ende dann noch diese 36-16 rausgeholt, Racing noch mit zwei Penalties hinterhergekommen, da hatte Bordeaux aber schon drei Versuche gelegt, dann kam der zweite Penalty von Racing und dann kam direkt der nächste Versuch. Bordeaux werden wahrscheinlich die Saison Titel holen müssen. Es intern rumort es sehr. Der mehr oder weniger offen ausgetragene Konflikt zwischen Christophe Rios als Trainer und Mathieu Jalibert als Spielmacher ist unschön und sicherlich sehr, sehr schwierig im Umgang. Der Verein und der Präsident haben sehr klar gemacht, dass Mathieu Jalibert der Spieler ist, auf den sie in den nächsten 10 Jahren setzen wollen. Er ist der Schlüsselspieler für den Verein. Muss man schauen, was letzten Endes bei rauskommt. Aber es ist natürlich schwierig, wenn dein Trainer und dein kommunizierter Starspieler, falls man sowas im Rugby haben kann, wobei, was heißt haben kann, sie haben ihn in dem Fall zu ihm gemacht, so im Argen miteinander liegen. Cameron Wauquiez, der andere, wenn man so große, wichtige Spieler im Kader oder einer der anderen ganz wichtigen Spieler im Kader hat, hat den Verein informiert, dass er wechseln möchte. Ist dann die Frage, was nächste Saison, wie der Kader der nächste Saison aussieht, wenn solche Schlüsselelemente entweder nicht mehr da sind oder offen im Argen miteinander sind. Na gut, das ist Zukunftsmusik, aber man hat schon das Gefühl, dass dieses Championship Window, wie man es immer so schön nennt, vielleicht sich nächste Saison schon wieder schließen könnte. Auf dass sie jetzt daraus Kapital schlagen können. Man muss natürlich in Fairness sagen, es ist nach allem, was sie bis jetzt erreicht haben, trotzdem erst die zweite Playoff-Teilnahme des Vereins, in der Vereinsgeschichte. So ganz enttäuscht darf man wahrscheinlich nicht sein, wenn sie es nicht bis zum Ende bringen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, da braucht es kein Aber. Lassen wir das einfach so stehen. Sie dürfen nicht allzu enttäuscht sein, wenn sie es nicht bis zu Ende bringen. Es wäre natürlich sehr schade. Ne? Allein schon, weil es, ich glaube, in trotz allem, was man hört oder was es alles in Frankreich gibt, ist die Fanszene von Bordeaux ist eine sehr, sehr unterschätzte Fanszene. Man redet immer darüber, ne, ist eine große Fanszene und wie voll das Stadion immer ist. Und das ist es auch und vor allem im europäischen und globalen Vergleich einer der bestsupporteten Vereine der Welt. Ne? Aber man redet nie darüber, oder man, wenn man jetzt über Atmosphäre und Ähnliches redet und Leidenschaft, man redet man nie über Bordeaux. Und das ist verkehrt. Die Fanszene hätte es in jedem Fall schon verdient, dass sie die Saison positiv zu Ende bringen. Lassen wir es einfach mal dabei, bei der Formulierung. Racing natürlich, ja, eine insgesamt auch enttäuschende Saison, wenn man vielleicht auch ein bisschen von einem Umbruch reden muss. Einige wichtige Spieler, die dann ja jetzt aufhören, beziehungsweise woanders weitermachen, nochmal die letzten zwei Jahre ranhängen. Aber natürlich mit dem Tabellenplatz, mit dem sechsten Tabellenplatz und mit einem Aus in den im Viertelfinale und dem Ausscheiden im Halbfinale im Champions Cup, das ist eine enttäuschende Saison. Haben wir letzte Saison ja letzten Endes auch so ähnlich gesagt, dass es eine enttäuschende Saison ist. Irgendwas wird sicherlich diesen Sommer passieren müssen. Die ersten Schritte sind schon getan. Man hat die Kaderplaner verändert, man hat die U20 neu aufgestellt. Ich gehe trotzdem davon aus, dass oder persönlich würde ich schon fast erwarten, dass diesen Sommer noch irgendeine große Sache passiert. Raquel Ronzetti war letzten Sommer schon überraschend zurückhaltend. Jemand, der vielleicht nicht ganz so, sagen wir mal, kontroverse Aussagen tätigt, wie es Mourad Boudjelal immer getan hat, aber trotzdem nie jemand, der ein Blatt vom Mund genommen hat. Und nie jemand, der sehr zurückhaltend war, denn Carter hat er immer wieder sehr öffentlich kritisiert. Nicht ganz zu Unrecht, vielleicht, aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was er erwartet hat, davon einen gefühlt 40-jährigen Spieler mit einer langen Verletzungshistorie zu verpflichten, zu einem Rekordgehalt und sich dann wundert, dass er nicht regelmäßig spielen kann, muss man vielleicht auch so ein bisschen sagen, selber schuld, irgendwo, aber ich sag mal, oder das, worauf ich hinaus will, ist ja, er war ungewöhnlich still letzten Sommer, insgesamt. Ich frage mich, ob das ein echter Kulturwandel ist, oder ob jetzt diesen Sommer was Großes kommt. Persönlich würde ich schon denken, dass diesen Sommer was Großes kommt oder was gefühlt Großes kommt. Aber wir müssen es abwarten. Playoffs gab es auch am unteren Ende der Tabelle. Das Relegationsspiel mit zwei bitteren Premieren. Mont-de-Marsan hat 16-41 gegen Perpignan verloren. Bei einem Halbzeitstand von 16-16. Die zweite Halbzeit war dann nur noch Perpignan. Bittere Doppelpremiere, der erste Sieg eines Erstligisten im Relegationsspiel im vierten Anlauf. Und natürlich die erste Heimniederlage für Mont-de-Marsan diese Saison. Müssen es zweigleisig sehen. Ich freue mich für Perpignan. Und ich freue mich, dass wir mit Katalanen und Basken von, das ist sehr schön. Und sicherlich auch zwei der leidenschaftlichsten Fangemeinden des Landes und sicherlich auch zwei der leidgeprägtesten Fangemeinden des Landes. Und ich freue mich für Perpignan. Ich weiß, das darf ich nicht zu laut sagen, aber ich freue mich für den Verein. Gut, auf der anderen Seite, Narbonne könnte ja in den nächsten drei Monaten zu Beginn der nächsten Saison aufhören zu existieren. Also, das ist auch eine wunderbare Geschichte, als wäre die letzte Saison mit allem, was auf und abseits des Platzes passiert ist, nicht schwierig genug gewesen. Wobei, wenn man schaut, wie viele Spieler von Narbonne zu besseren Vereinen wechseln, oder nicht nur zu besseren Vereinen wechseln, also zu Top-Vereinen wechseln. Ich meine, Pascal Côté und Jason Robertson wechseln beide zu Bayonne. Wacker wechselt, Spanisch ist nicht gut, der argentinische Hakler wechselt zu Montpellier. Der Center, der nachverpflichtet wurde, wechselt zu Lyon, er setzt dort Barassi, der auch von Narbonne dorthin gewechselt ist. Einige Spieler, die wirklich zu deutlich, deutlich, deutlich besseren Vereinen wechseln. Wir stehen aktuell in Narbonne bei 20 bis 25 Abgängen. Es gab bis jetzt nur eine Neuverpflichtung. Jacob Bottica, und zu dem kommen wir noch, aber der wechselt stattdessen zu Soyon Goulem. Das heißt, wir sind bei 0 Neuzugängen, wo andere Vereine oder das Gros der anderen Vereine der dritten Liga ihren Kader für nächste Saison schon stehen haben. Und in 3 Monaten könnte die Insolvenz dastehen, die komplette. Als hätte man mit häuslicher Gewalt, Pädophilie und einer katastrophal schlechten Saison mit geringem Zuschauerinteresse nicht schon genug Probleme gehabt. Karl Extens wechselt zurück zu Aix-en-Provence. Dazu sollte ich vielleicht auch noch kommen. Die Verbindung, weil der Held der Aufstiegsspiele im letzten Jahr, Boris Guttard, zu Perpignan wechseln wird. Deswegen war das die Verbindung. Ja, das war die Verbindung. 16:41. Für Mont-de-Marsan ist es irgendwo sehr... auf die andere Seite ist natürlich ein Verein wie Mont-de-Marsan, der vielleicht nicht... Ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, dass die zweite Liga reformiert werden muss, die sicherlich kein klassischer Absteiger waren in dem Sinne, sie sind fest von dem Wiederaufstieg ausgegangen und konnten ihre Kaderplanung auch darauf auslegen, bis zu einem gewissen Grad. Und selbst wenn bei dem Zuschauerzuspruch, den sie haben, haben sie natürlich noch einen anderen finanziellen Spielraum als die meisten anderen Zweitligisten. Aber im Verein wie Mont-de-Marsan konnte bisher entsprechend, muss man schauen, wie es weitergeht. Das Gros des Kaders wird zusammenbleiben, der namhafteste Abgang ist sicherlich natürlich Leo Colli, dessen Wechsel zu Montpellier seit einer Weile feststeht. Stattdessen bekommt Mont-de-Marsan einen Neuner von Montpellier. Da der Deal, aber ja, naja. Insgesamt natürlich sehr enttäuschend. Ja, ich hatte versprochen, dass wir nochmal zu Jacob Bottica kommen. Jacob Bottica hat 15:11 gegen Jacques Cagrenne gewonnen. Beziehungsweise natürlich Rennes, aber er hat alle 15 Punkte gemacht im Finale der Vereins gegen Mika Tumenev, Verein, der auch von Anfang an, beziehungsweise Mika Tumenev durfte von Anfang an ran, wurde dann in der 55. die übliche Auswechselzeit dann ausgetauscht. Etwas überraschend, dieses Ergebnis, muss man schon sagen. Auch wenn es natürlich wie in der National nur noch einen bedingten sportlichen Wert hatte, dieses Finale in Valence d'Agen, vielmehr, ist es dann trotzdem überraschend. Der erste nationale Titel für einen Verein aus dem Norden, bei den Herren zumindest. Bei den Frauen, da müssen wir nicht drüber hinwegreden, dass Rennes, Caen und Rouen alle schon Titel geholt haben. Bei den Herren ist es aber der erste Titel aus dem Norden oder für den Norden. Jetzt wird es sehr spannend, wie es weitergeht. Carcarenne natürlich trotzdem ein Verein, der sich in der National gut halten wird. Zum einen, weil sie natürlich finanziell oder privatwirtschaftlich deutlich besser aufgestellt sind. Da gibt es einige größere Geldgeber aus einer Rugby-verrückten Region im Var. Und mit Toulon haben sie natürlich einen Verein in der Nähe, dessen Nachwuchsspieler sie durchaus auch verpflichten können oder wo Laien Sinn ergäben. Außerdem wird es entspannt, wenn es ein Derby gegen Nizza gibt. Das wird, glaube ich, auch witzig. Für Rennes wird es schwierig. Sie haben nächste Saison nicht wirklich... Also vor allem wird es eine teure Saison. Sie haben keinen Verein in der eigenen Nähe. Das ist schon mal die eine Sache. Ich möchte jetzt, schauen wir einfach mal spaßeshalber. Was könnte der nächste Gegner sein? Und wenn ich sage der nächste Gegner, meine ich natürlich geografisch. Nicht der nächste Gegner, das ist eine Frage des Spielplans. Aber was ist der nächste, die kürzeste Auswärtsfahrt? Können ja auch nochmal die anderen Dinge kurz ansprechen. Bourg-en-Bresse, während ich hier gucke, Bourg-en-Bresse haben bekannt gegeben, dass sie innerhalb der nächsten 3 Jahre die Playoffs der Pro Ligue 2 erreichen möchten. Das ist natürlich eine sehr optimistische Aussage für einen Verein, der gerade in die dritte Liga abgestiegen ist. Wobei ich natürlich trotzdem dabei bleiben würde, dass sie nur bedingt und nur sehr phasenweise gezeigt haben, was sie machen können letzte Saison. Okay, wir haben es. Die kürzeste Auswärtsfahrt für Rennes in der kommenden Saison ist Tarbes, 712 Kilometer. Das ist der geografisch nächste Gegner. Ja, ansonsten wäre es Massy gewesen, aber die sind ja aufgestiegen. Soyons-Angoulême wäre auch nochmal ein bisschen näher gewesen, aber die sind natürlich auch aufgestiegen. Der nächste Gegner, die kürzeste Fahrt, ist ein Hin- und Zurücktrip von 1.420 Kilometern. Das wird ein teures Jahr. Muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Ne? Reisekosten sind ein großer Faktor. Und vor allem, wenn du nur diese langen Fahrten hast, kommt in jedem Fall immer noch mindestens eine Übernachtung dazu für das gesamte Team. Das Großteil des Budgets wird für die Auswärtsreisen draufgehen, nicht für den Kader. Könnte ein sehr schwieriges Jahr werden. Meine selbst Obenas letzte Saison, wo man im Vornherein schon irgendwo dachte, ja, wird schwierig. Die hatten zumindest das Problem nicht. Ich freue mich, dass es ein Verein aus dem Norden geschafft hat. Ich habe wenig mit dem Norden zu tun. Ich war noch nie wirklich ich war einmal in Vannes, aber ansonsten war ich bis jetzt noch nicht wirklich im Norden. Ich habe da keine persönliche Verbindung zu. Aber es ist natürlich trotzdem gut für den Sport, wenn sich der Rugby im Norden entwickelt. Wir hätten damit dann jetzt zumindest den dritten Verein aus dieser geografischen Region, Vannes, Rouen, und damit jetzt dann auch Rennes. Das ist natürlich insgesamt eine sehr positive Sache, vor allem wenn man bedenkt, wie viel ungenutztes Potenzial, wie viele Großstädte es im Norden gibt, die bis jetzt noch nicht wirklich mit dem Sport in Kontakt gekommen sind. Aber gut, darüber können wir vielleicht nochmal in der Sommerpause nochmal ein bisschen mehr drüber reden, was das alles heißt und was die Vor- und Nachteile sind. Vorher noch eine andere Sache. Naja, zwei Sachen haben wir noch. Bevor ich es vergesse, machen wir den Rest des Teils einfach nochmal. Wir haben ja schon sehr viel über die deutsche Beteiligung geredet. Machen wir noch eine News draus, beziehungsweise zwei letzten Endes. Das eine betrifft, sagen wir, deutsche Nationalspieler mehr als andere. Fangen wir mit den kleineren zuerst an. Sarla ist ausgeschieden im Viertelfinale der F2. Elias Hases Verein, der letzten Endes, wenn ich es richtig gesehen habe, kein einziges Spiel für den Verein absolviert hat. Und nachdem jetzt auch die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Präsident und Financier Dominique Einhorn weiter ausweiten, wird vermutlich auch kein Geld nachkommen. Das berichtenswerteste Rugby-Projekt und das ambitionierteste Rugby-Projekt der letzten 5 bis 10 Jahre ist damit jetzt schon wieder beendet. Bleibt abzuwarten. Ich gehe davon aus, dass Elias Hase wahrscheinlich wieder zurück in die Bundesliga kommen wird. Oder zu einem anderen F2, F1-Verein vielleicht wechselt. Vielleicht sogar in die National 2. Aber das bleibt abzuwarten. Aber das Projekt ist schon wieder vorbei, würde man zumindest stark von ausgehen. Jürgen Nostads Zeit in der Top 14 ist auch vorbei. Wenig überraschend hat in Castres in der Liga ja eigentlich nicht wirklich eine Rolle gespielt. Auch auf europäischer Ebene hat er sehr regelmäßig gezeigt, dass er durchaus das Potenzial gehabt hätte. Aber es sollte nicht sein. Er hatte natürlich in Castres auch eine relativ starke Konkurrenz, muss man sagen. Aber wie ich ja vermutet habe, wovon ich ausgegangen bin, ist er jetzt zurückgegangen zu einem ambitionierten Zweitligisten. Ich glaube, dass er sehr gut aufgehoben, immer noch ein sehr gutes Niveau. Aber deutlich mehr Spielzeit, klar, hätte er sicherlich auch bei dem ein oder anderen Top-14-Team eine Chance gehabt, Spielzeit zu kriegen. Brief zum Beispiel, hätte ich mir gut vorstellen können. Aber ich glaube, in Exo hat er dann letzten Endes doch eine deutlich positivere. Achso, ja, er wechselt zu Provence Rugby nach Aix-en-Provence, Aix-Marseille Rugby. Ding ist ein sehr guter Wechsel für ihn. Viel Spielzeit bei einem ambitionierten Zweitligisten. Ich würde nicht so weit gehen, sie als Top-Team zu bezeichnen. Aber ich denke, dass sie das Potenzial haben, da in den nächsten, sagen wir mal, 2 bis 5 Jahren hinzukommen. Playoff Rugby wird er miterleben, gehe ich von aus. Ein sehr guter Wechsel. Freut mich. Damit haben wir auch wieder einen deutschen Nationalspieler mehr, über den wir reden können. Sehr, sehr schön. haben wir das nochmal angesprochen. Können wir auch im Sommer nochmal darüber reden, was die Situation der deutschen Nationalspieler in Frankreich ist. Ich weiß, ich verschiebe aktuell sehr viel auf den Sommer, aber brauche ich im Sommer noch ein bisschen was, worüber ich reden kann. Ne? Bis dahin in jedem Fall war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ihr genießt euer Wochenende und natürlich die beiden Halbfinalspiele. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.